glaube, sowas passiert nur auf der Leipziger Buchmesse, dass sich das literarische Echo deutschsprachige Literatur im Gespräch, das Campus Radio in Ottawa, Kanada, sich mit dem Moderator des Nachtstudios des zweiten deutschen Fernsehens unterhalten kann. Das ist also eine tolle Sache für uns. Und wir freuen uns, Volker Panzer hier bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist wirklich wunderschön, dass Sie Zeit genommen haben. Wir haben nach einem langen Tag mit vielen Interviews und Gesprächen sich noch mal kurz mit uns zu unterhalten. Und zwar vielleicht auch über Folgendes. Wir, in einer gewissen Weise haben wir ja ein gemeinsames Thema. Es geht doch darum, ja, das Kulturelle, das Literarische, das Intellektuelle, das kulturell breit gespannte eben zur Sprache zu bringen und auch dafür Gehör zu verschaffen. Wie gelingt es Ihnen? Ich muss zuerst mal sagen, ich habe Ihre Sendung natürlich oft gesehen und gehört, sehr leicht heutzutage als im Internet, nicht wahr? ZDF. Aber wie gelingt es Ihnen, sagen wir auch die Themen richtig zu packen und den Themen nun zu erkennen, dass die wirklich ansprechen?
Die Themen liegen ja auf der Straße, wenn man so will. Also wir haben ja ein breit gefächertes Themenspektrum von der Kultur, von der Kulturkultur, um es so mal zu sagen, also von Theater, Literatur bis hin zu gesellschaftlichen Trends. Das liegt vor. Das Geheimnis, wenn man so weit sagen kann, das Geheimnis, das, was das Nachtstudio ausmacht, ist, Leute einzuladen, die nicht unbedingt ein Interesse haben an der direkten Politik, weil sie gewählt werden wollen oder sonst etwas, aber auch keine Experten sind, sondern Leute, die sich mit diesem Thema befassen. Und unsere Themen sind zwar aktuelle Themen, aber sie müssen nicht tagesaktuell sein. Also wenn man ein Beispiel mal sich vorstellt, jetzt zum Beispiel das Internet, da gibt es ein neues Buch von Frank Schirmacher, ich weiß nicht, ob Sie das kennen in Kanada, aber vielleicht ist das ja auch wahrscheinlich schon übersetzt, weil er ja ein sehr potenter Autor ist, über das Internet dann ein dickes Sachbuch geschrieben hat. Dann sieht das bei uns nicht so aus, dass wir jetzt Schirmacher einladen würden, sondern wir suchen uns Experten. Stimmt das? Wie verändert das Internet unser Leben? Das heißt, wir haben über diese Sendung Psychologen eingeladen, wir haben Philosophen eingeladen, die die Perspektive des aktuellen Themas vielleicht ein bisschen erweitern, auch in die Geschichte hinein eine Sonde legen können oder aber auch vielleicht irgendwelche Sachen in die Zukunft. Das ist die eine Sache, die das Nachtstudio hat. Die andere Sache ist, dass wir Themen aufgreifen, die vielleicht gar nicht sonst in der öffentlichen Rede oder im öffentlichen Bewusstsein sind. Also wir haben in den 13 Jahren, die wir jetzt schon dieses Nachtstudio machen, immerhin zwei große Lyriksendungen gemacht. Das ist eigentlich der Tod des Fernsehens. Lyrik im Fernsehen geht nicht. Und da beweist sich, dass unsere späte Sendezeit gar nicht so schlecht ist. Das heißt, da haben wir gewissermaßen ein bisschen Narrenfreiheit. Da können wir machen, nicht gerade was wir wollen, aber doch, wir
und haben auch Lyriker,
und auch Lyriker entdecken. Also wir haben dort zum Beispiel den Bas Kast, das ist ein Rapper, den haben wir in einer unserer ersten Sendungen entdeckt. Apropos Entdeckung, das ist auch wieder eine Sache, die wir uns vielleicht als Unikat leisten können. Es gibt aber auch andere Sendungen, die das machen, vor allem Dreisat oder Arte, dass wir nicht unbedingt nur die Etablierten haben. Wir müssen nicht unbedingt nur die sogenannten Gesichter zeigen, sondern wir können auch unbekannte Leute einladen. Zum Beispiel hätten wir nie gedacht, dass wir eine Sendung hießen, das hieß das Treffen der Filmemacher. Wir gehen alle zwei Jahre gehen wir mal nach Tutzing in die Evangelische Akademie, so wie hier auf der Buchmesse mit zwei, drei Teams und machen dort Gespräche. Und da haben wir vor zwei Jahren eine junge Filmemacherin entdeckt, Helene Hegemann. Und was aus ihr geworden ist,
das
weiß man ja jetzt auf dieser Buchmesse.
Klar. Also wirklich, ich freue mich so, dass Sie diese beiden Themen aufgegriffen haben. Denn in unserem kleinen Rahmen versuchen wir genau das, was Sie gerade gesagt haben. Jetzt zunächst mal Internet. Wir haben jetzt über eine sehr einflussreiche Verteilerinstanz, das nennt sich Germanistik im Netz, eine Diskussion angezettelt.
Ja.
Und zwar zum Thema Literatur und Literaturbetrieb im virtuellen Raum.
Ja. Ja.
Und das Thema ist aufgegriffen worden. Wir kriegen Beiträge auch auf unserem Blog und so. Und da Sie also nun auch ein Autor dazu erwähnt haben. Sie waren also ganz begeistert. Es ist vor kurzem erst in Universitätsverlag Köln, und Sie wird sich freuen, ich das hier auch erwähne, das Buch von jetzt Dr. Gesine Bösken herausgekommen, das unter dem Titel läuft Literarisches Handeln im Internet. Nun, tatsächlich ist es so, dass ich habe das auch vorhin hier mit einem Autor nochmal besprochen und so weiter. Hier Leipzig, nicht wahr? Da gibt es das Leipzig, das wir sehen.
Ja.
Und dann gibt es das Leipzig, das wir, also Leipziger Buchmesse meine ich nicht,
ja,
Leipzig
ja,
liest
ja.
und was man hier hört.
Ja,
aber
ja.
dann gibt es auch die Leipziger Messe online, nicht wahr? Die weltweit heutzutage natürlich verfolgt wird.
Ja.
Und wir leisten uns einen kleinen Beitrag dazu. Hätte ich gern von Ihnen mal gewusst, wie hat sich der deutschsprachige Kulturkreis ändert und wie hat sich das kulturelle Leben verändert, seitdem, es ist ja noch gar nicht so lange her, etwa so 15, 20 Jahren, dass das nun wirklich nun die Masche ist für die kulturelle Kommunikation. Haben Sie diese Veränderung in Ihrem Programm wahrgenommen und überhaupt als Zeitgenosse, wie sehen, als kulturell versierte Zeitgenosse, wie haben Sie diese Entwicklung beobachtet?
Also ich habe die Entwicklung schon beobachtet, weil ich ja viel mit jungen Leuten zu tun habe, aber auch mit den etablierten Leuten. Und da gibt es, glaube ich, eine ganz klare Trennung. Das, was man mit Helene Hegemann, mit Axolotl Rothkill ja als Paradigma wirklich anwenden kann, ist, dass die jungen Leute das Netz als etwas ganz Selbstverständliches nehmen. Das könnte so sein, als würden sie es wie in der Natur finden, wie vor dem Betrachten der Natur. Dass sie aus diesem Block von Ayren abgeschrieben hat, ist er wahrscheinlich gar nicht bewusst geworden, sondern hat es einfach übernommen, weil
es... gestern auch gesagt,
bei der
Verteilung des Buchpreises.
Ja,
sie wurde entschuldigt.
Ja.
Sie wurde richtig entschuldigt.
Ich will Sie gar nicht entschuldigen.
Aber da ist
eine andere Sehgewohnheit. Das heißt also, wie man könnte es sogar vergleichen, wie man sonst, sagen wir mal, durch den Wald gegangen ist, hat sich Gedanken gemacht oder in einer Bibliothek, hat kreuz und quer gelesen und hat daraus seine Literatur geformt. Ist eine neue Generation herangewachsen, die quasi naturwüchsig das Internet nutzt. Und auf der anderen Seite natürlich der etablierte Literaturbetrieb, der ja immer noch dominiert wird von den Verlagen, von den großen Verlagen, von den Autoren.
Von den Kritikern.
Und von den Kritikern.
Zeitung.
Die natürlich da auch ein Generationenproblem haben und aber auch eine, in der Tat, Angst, dass sie wirtschaftlich abgehängt werden. Denn man kann natürlich heute im Internet, in seinen Blogs, die nichts kosten, oder bei Facebook oder wie auch immer, kann man Literatur produzieren ohne einen Verleger.
Genau.
Die Frage stellt sich, wie ist die Qualität? Das ist das große Problem des Internet überhaupt. Nämlich, wer gibt eine Bewertung? Das ist ja, im Prinzip kann jeder schreiben, aber wer bewertet das?
Ja.
Insofern ist so ein Filtersystem wie Verlage, Kritiker oder aber auch Redakteure, ausgebildete Redakteure Zeitschriften, ist natürlich ein Garant für etwas, was dann qualitätvoll dargestellt wird.
Ja.
Aber da ist, denke ich, ein ganz großer Umbruch.
Ja. Was wir auch machen, Sie sprachen von der Lyrik-Sendung, wir haben das also auch gemacht. Ich habe jetzt gerade zwei Sendungen jetzt ins Netz gehängt, also als Podcast zu einem jungen Schweizer Romancier, der heißt Jörg Kilcher, und zu einem Lyriker, der heißt Lothar Thiel. Ja, der Schweizer, der lebt in der Nähe von Bern, das ist weniger problematisch, aber Lothar Thiel, der lebt in Bilbao. Und er hat uns, und das fand ich also so toll, er hat uns ganz persönlich also Zugang zu seinem Schreibblog gegeben und zu seinen verschiedenen Versionen und hat auf diese Weise uns erlaubt, während der Radiosendung, durch die Radiosendung, an seinem Schreibprozess teilzunehmen.
Ja.
Und ich glaube, dass auf diese Weise, sagen wir so, ein kleines Campusradio wie unseres in der Peripherie, was tun kann, um eben Autoren auch zu fördern, die sonst nicht sofort Gehör bekommen.
Nicht?
Ich werde auch ein anderes Beispiel nennen. Wir haben in Ottawa eine Sendung über eine deutsch-kanadische Schriftstellerin gemacht, die hat Romane geschrieben und Lyrik, die heißt Trudy Dunhart. Und so wie wir unsere Sendung also als Podcast hatten, und ich habe natürlich ein bisschen geworben, die wissen, wie man es macht, man hat Verteiler, an die man schickt und so weiter. Ja, zwei Wochen später bekam sie einen Anruf, mehrere Anrufe von Verlegern. Ach, was machen sie alle? Das heißt also, so etwas ist unter Umständen fast interessanter als ein Zeitaufsatz hier in der Leipziger Volkszeitung.
Natürlich. Ja, ja.
Aber natürlich bei Ihnen ist das ja natürlich ganz was anderes. Das Nachtstrühl, das ist ja nur, hat ja so viel Prestige, nicht wahr?
Ja, aber wir sind halt eine ganz normale Fernsehsendung. Wir haben zum Beispiel durch diese Mediathek. Das heißt, wir sind jetzt im Internet jederzeit abrufbar. Überall auf der Welt. Das ist sehr viel wert. Wir haben ja dadurch, dass wir wirklich 0.20 Uhr oder 0.30 Uhr senden, haben wir natürlich kein Millionenpublikum. Unsere Einschaltquote sind vielleicht eine halbe Million. Immerhin, das ist noch viel, ne, um diese Zeit. Ja. Aber dadurch, durch diese Netzverbindung in dieser Mediathek, da kann man eine Sendung bis zu einem Jahr, können Leute diese Sendung angucken. Und wir kriegen tatsächlich aus der ganzen Welt hin und wieder immer Reaktionen. Das hält sich dann, sagen wir mal, im Zwei-Finger-Bereich. Also immerhin erstaunlich, dass wir einen Fan haben in Südkorea. Der hat Deutsch in Deutschland studiert und der guckt jede Sendung und schreibt mir jeden Tag, also nach jeder Sendung schreibt er mir seine Meinung. War kritisch, mal nicht kritisch. Klar, ja. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Sache.
Ja. Wie machen Sie es persönlich, um sich auf all das vorzubereiten? Sie müssen manchmal ganz schön büffeln, nicht? Also rangehen an die Texte und arbeiten. Nicht?
Lebenslanges Lernen, kann man da sagen. Also ich habe ja eine kleine Redaktion, das sind 4 Redakteure. Aha. Und wir besprechen unsere Themen, da wir ja nicht so tagesaktuell sind, besprechen wir sie in einem Rhythmus von vielleicht 4 bis 8 Wochen. Wir zeichnen die Sendungen ja auf. Die sind nur in der Regel, wenn es außergewöhnliche Ereignisse sind wie Bundestagswahl, dann machen wir auch eine Live-Sendung, schicken junge Schriftsteller auf die Live-Partys und dann auf die Parteienpartys und dann sollen sie darüber live berichten. Aber ansonsten zeichnen wir auf. Also wir haben diese Themen schon gefunden, wenn wir in 3, 4 Wochen senden. Ja. Und dann machen mir die Redakteure immer 2 Sendungen, machen eine, 2 Redakteure eine Sendung, die machen mir so ein Dossier oder geben mir die Bücher, die geschrieben sind, und dann muss ich die halt lernen. Also ich muss sie lesen und denke mir halt dann meine Fragen aus, die ich mir dann auf eine Karteikarte schreibe, und dann geht es.
Sie waren ja in Vancouver. Wie hat Ihnen das gefallen?
Wunderbar, wunderbar. Also ich habe jetzt mir schon, das war sehr schön, mir überlegt, ob ich nicht vielleicht erstens mal jetzt im Sommer mit meinem, ich habe noch mal ein kleines Kind, ob wir da nicht Ferien machen sollten, so ein bisschen rumfahren mit so einem Van oder sowas.
Ja.
Und bin ja nicht mehr der Jüngste. Wenn ich in 2 Jahre in Pension gehen will, muss ich mal gucken, ob ich vielleicht so eine unbezahlte Lehrauftragsstelle an der British Columbia University kriege und würde dann mal ein Jahr dahin gehen, weil wir haben ja da Kontakte dazu durch die Sendung bekommen. Wir haben ja Deutsch Department, dass ich vielleicht über europäisches Fernsehen oder sowas erzählen kann.
Natürlich.
Und mein Kind könnte dann noch mal in eine englisch sprechende Schule gehen.
Ne? Das ist interessant, nicht nur der Westen.
Ich war noch nie vorher.
Also Quebec zum Beispiel ist hochinteressant, eben weil da zu sehen ist, wie mal die Nouvelle France da war.
Natürlich. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal nach Kanada länger mal fahren. Was mich an Vancouver am meisten was mir am meisten gefallen hat und was mir aufgefallen ist, war, dass es so undeutsch ist. Das ist, die Leute sind freundlich und nicht so, gucken einen nicht so böse an, ne, wie wir uns. Und wenn man da landet auf dem Flughafen, es ist alles in einer Bewegung, aber es ist keine Hektik und drängelt nicht. Und dann, auch wenn man irgendwo ins Geschäft geht oder ins Lokal geht, es ist wirklich ein anderes Leben als hier in diesem ewigen Stress- und Nörgeldeutschland.
Und Sie haben ja auch gemerkt, wie Multikulti.
Ja, natürlich. Das war ja auch ein Thema unserer Sendung, die wir daraus gemacht haben.
Frau Kapatze, ich glaube, es läuft aus. Ich bedanke mich vielmals für dieses Gespräch. Kommen Sie mal nach Ottawa. Sie haben meine Karte.
Nein, haben Sie mir schon gegeben?
Ich gebe Ihnen gleich. Ja, Moment. Ich sage jetzt schon mal auf Wiedersehen und ich gebe Ihnen gleich meine Karte.